Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Lieber Andreas, wir stehen kurz vor der Jahreswende. Das Christkind war da, ich hoffe, du hast eine schöne Zeit verbracht.
Danke, war's? Schön war's. Im engsten Kreis. Ich hoffe, du hast auch schön gefeiert.
Und wie? Aber wir sind fleißig und haben uns hier trotzdem eingefunden und feiern heute unsere 9. Folge.
9. Folge, ja?
9 ist eine besondere Zahl. Ich muss überlegen, was sie bedeutet. Da wird jetzt sicher eine große mystische Bedeutung. Bin wie immer nicht vorbereitet. 9, gut, ja, gut. Ja, ich überlege noch. Vielleicht fällt es mir später ein. Bald ist der Jahreswechsel. Nächstes Jahr geht es flott weiter mit einer. Wir haben ja gar keine Staffeln, vielleicht machen wir Staffeln. Hast du gewusst, dass man irgendwie eine Förderung bekommt? Wurde ich jetzt aufgeklärt. Wir müssten aber Staffeln machen.
Da muss man Staffeln machen?
Ich glaube, es hängt irgendwie mit Staffeln zusammen.
Was ist eine Staffel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss vorher sagen, du machst die Staffel 1.
Und da gibt es 4 Folgen zum.
Ja, du musst irgendwie Staffel 1. Erbrecht A, dann Erbrecht B. Ja. Sie merken schon, oder du merkst, es geht in meinem Kopf durcheinander. Daher sofort die Konzentration auf unser heutiges Thema. Mir steht auch schon vor Augen der Titel der Folge. Und zwar, wir beide haben uns darauf geeinigt, der schutzbedürftige Erbe.
Ja. Aha. Was soll das sein? Ja, wir haben uns heute überlegt, wir schauen uns einmal an, eben den schutzbedürftigen Erben oder Vermächtnisnehmer. Nämlich, wir haben so häufig festgestellt, dass wir bei Testamentsberatungen die Situation haben, dass der Testator sagt, ich habe da gewisse Vermögenswerte, vielleicht Liegenschaften, ein Unternehmen oder was auch immer. Und das möchte ich meinem Kind, meinem Enkelkind zuwenden. Aber ich mache mir da gewisse Sorgen, dass der zumindest vielleicht in jungen Jahren oder überhaupt nicht gut mit diesem Vermögenswert umgehen kann, vielleicht nicht imstande ist, die Liegenschaft gut zu verwalten oder vielleicht Fehlentscheidungen trifft in frühen Jahren, die Liegenschaft sofort verkauft und so weiter und so fort. Und da gibt es häufig die Frage der Testatoren an uns Berater, was kann man da machen, wie kann man den Erben, den Vermächtnisnehmer, das Kind zum Beispiel schützen vor eigenen Fehlentscheidungen, wie kann man da gewisse Vorgaben machen im Testament, was die Verwaltung der Vermögenswerte betrifft.
Ja, und dabei, von wegen Schutzbedürftigkeit, glaube ich, können wir sofort unterscheiden zwischen der Schutzbedürftigkeit im Sinne der Vorstellungen unseres Testators, unserer Testatorin, und der Schutzbedürftigkeit, wie sie die Rechtsordnung definiert und sieht. Fangen wir vielleicht einmal vorsichtig an. Wie ist eigentlich ein Minderjähriger, das heißt eine Person, die noch nicht 18 Jahre alt ist, vom Gesetz geschützt? Die erbt da jetzt, keine Ahnung, ein großes Vermögen. Der Vater ist überraschend bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Fünfjährige, ja, der wird plötzlich enorm vermögend. Mhm. Wie schützt ihn? Ist der eigentlich schutzbedürftig? Wie würdest du uns das beschreiben?
Na, ich glaube, da muss man sich einmal das Verlassenschaftsverfahren als erstes anschauen. Wie läuft das ab, wenn es einen minderjährigen Erben oder einen minderjährigen Pflichtteilsberechtigten oder Vermächtnisnehmer gibt? Und da gibt es natürlich besondere Schutzmechanismen, die das Außerstreitgesetz vorsieht für Minderjährige. Zunächst einmal die Frage im Verlassenschaftsverfahren, ist dieser Minderjährige ordentlich vertreten durch einen noch lebenden Elternteil als Obsorgeberechtigter? Oder gibt es vielleicht hier zwischen dem Vertreter des minderjährigen Kindes und dem Kind einen Interessenkonflikt, einen materiellen Interessenkonflikt? Das kann zum Beispiel dann sein, wenn das Kind einen Pflichtteilsanspruch hat und der überlebende Elternteil, zum Beispiel die Mutter, die Erbin ist, dann kann sich da natürlich ein Interessenkonflikt auftun, weil ja das minderjährige Kind einen Pflichtteilsanspruch gegen die Mutter in dem Fall hat. Und da gibt es den Schutzmechanismus der Vertretungsvorsorge im Außerstreitgesetz. Der Gerichtskommissar, das Verlassenschaftsgericht, muss darauf schauen, dass in so einem Fall ein neutraler Vertreter bestellt wird, ein Kollisionskurator, der sich dann um die Angelegenheiten des Kindes kümmert und das Kind vertritt. Ne? Das ist also der eine Schutzmechanismus des Außerstreitgesetzes, die Sicherung einer ordentlichen, interessengerechten Vertretung des minderjährigen Kindes.
Wobei,
ja?
Korrigiere mich, ich zögere, aber ich glaube, zuständig ist hier tatsächlich das Verlassenschaftsgericht,
ja,
für die Bestellung eines solchen
Kollisionskurators.
Das ist nämlich ja auch ganz interessant. Da machen wir also diesen simplen Fall. Ein Ehepaar, drei kleine Kinder, der Mann kommt ums Leben bei einem Unfall. Die natürliche Vorstellung der trauernden Mutter ist, dass sie für ihre Kinder spricht. Sie ist doch tatsächlich die alleinobsorgeberechtigte Vertreterin der Minderjährigen, was sie möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gespürt hat, noch nie erlebt hat, ist, dass sie auch schon zu Lebzeiten ihres Gatten, als sie gemeinsam die Vertreter waren, dass sie unter der Aufsicht des sogenannten Pflegschaftsgerichts standen. Das bedeutet, Maßnahmen der außerordentlichen Vertretung, der außerordentlichen Verwaltung würden bedürfen der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung, also dem Bezirksgericht im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Kindes, gewöhnlicher Aufenthalt. Und jetzt stirbt der Mann, jetzt kommt das Verlassenschaftsverfahren. Der Gerichtskommissär als Unterstützer des Verlassenschaftsgerichts, typischerweise ebenfalls das Bezirksgericht am selben Ort, möglicherweise allerdings nicht dieselbe Richterin, derselbe Richter. Pflegschaftssachen einerseits, Verlassenschaftssachen andererseits. Und jetzt geht nichts mehr unauffällig oder es kräht keiner Hand danach, sondern der Gerichtskommissär sorgt für den korrekten Ablauf. Und du hast ja jetzt schon etwas Zugespitztes beschrieben, nämlich die Interessenkollision zwischen Mutter und Kind.
Ja.
Die kann den hervorragendsten Eindruck richtigerweise machen, was sie will. Ja, das ist die seriöseste Person par excellence. Wenn objektiv dieser Interessenkonflikt droht, besteht, dann muss, korrigiere mich Andreas, der Gerichtskommissär interessanterweise das Verlassenschaftsgericht damit befassen, sodass ein neutraler Vertreter bestellt wird. Mhm. Gleichzeitig wird aber ohnehin auch das Pflegschaftsgericht informiert gehalten über diese Vorgänge, die nun ja zu einem außerordentlichen Vermögens, einer außerordentlichen Vermögensveränderung beim Minderjährigen führen. Oder
irre ich mich? Nein, da irrst du dich nicht. Also das stimmt. Ja, das ist ja durchaus interessant. Die Bestellung dieses Kollisionskurators im Verlassenschaftsverfahren ist eine Kompetenz des Verlassenschaftsgerichts. Und völlig richtig. Ansonsten, nämlich erstens über das Verlassenschaftsverfahren hinaus, natürlich, wenn es um Vermögensangelegenheiten oder weiter um Fragen eines Kollisionskurators gehen würde, da wäre das Pflegschaftsgericht zuständig. Und auch dann, wenn übrigens im Verlassenschaftsverfahren zum Beispiel zwischen dem minderjährigen Kind und, wir bleiben dabei, bei der Mutter als Erbin ein Übereinkommen geschlossen wird, zum Beispiel ein Pflichtteilsübereinkommen, dann muss dieses ja genehmigt werden. Und für die Genehmigung dieses Übereinkommens ist dann nicht das Verlassenschaftsgericht zuständig, sondern zum Schutz des Kindes das Pflegschaftsgericht.
Auch wieder mal total spannend. Lass es mich zuspitzen und diese verschiedenen Varianten kombinieren. Wir haben eine Situation, bei der der Gerichtskommissar feststellt, Interessenkollision zwischen Mutter und Kindern. Mhm. Daher bestellen wir jetzt einen Kollisionskurator. Als Kurator wird bestellt der Herr Rechtsanwalt oder Notar X. der vertritt nun als Kollisionskurator den Minderjährigen unter der Aufsicht des Verlassenschaftsgerichts.
Ja.
Korrekt. Und jetzt kommt es zu diesem Übereinkommen. Alle halten das für sinnvoll, ein Pflichtteilsübereinkommen, ein Erbteilungsübereinkommen. Dann würde im Namen des Kindes der Kollisionskurator unterfertigen. Und jetzt meine Frage an dich, braucht es dann die Genehmigung des Verlassenschaftsgerichts und des Pflegschaftsgerichts?
Nein, nur des Pflegschaftsgerichts.
Obwohl, also eigentlich fast inkonsequent,
ja. Oder? Weil das Verlassenschaftsgericht schützt nur die Interessen der Verlassenschaft.
Aber warum bestellt dieses dann einen Kollisionskurator?
Aber es hat auch für die ordentliche Vertretung aller Parteien und eben des Minderjährigen im Verlassenschaftsverfahren zu sorgen. Ja, aber du hast recht, das ist eigentlich das interessant. Ist inkonsequent, ja. Oder? Aber es ist jedenfalls so
gut geregelt. Aber wir haben, glaube ich, das, was vielleicht noch nicht alle wissen, ist daher, wenn die Kinder minderjährig sind, dann sieht unsere Rechtsordnung eigentlich ein ausgeklügeltes, sorgfältiges, für die Beteiligten manchmal wahrscheinlich oder wie wohl mühsam wirkendes System des Schutzes vor, wenn die Gerichtsstellen und die Organe korrekt arbeiten, dann sollte ein hervorragender Schutz der Interessen des Minderjährigen sichergestellt sein. Der Gerichtskommissär und dessen zwingende Beteiligung im Verfahren, glaube ich, das ist der Urknall, der führt dazu, dass den zuständigen Gerichten auch kein Schutz verborgen bleibt, kein Schutzbedürfnis, richtig?
Ja. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, dass in jeder funktionierenden Familie, wo es vor allem der überlebende Elternteil, und das ist doch der Regelfall, gerade bei minderjährigen Kindern eben, es wohlmeint mit den eigenen Kindern, ist dieses Fürsorgesystem natürlich im konkreten Fall durchaus eine Belastung, nicht?
Ja, aber man muss extra zu einen Richter konsultieren, einbinden. Aber wenn das eben so ist, wie du sagst, ich denke auch primär positiv, dann geht das üblicherweise recht rasch. Die zuständigen Gerichte, Richterinnen und Richter sind ja nur dankbar und begeistert, wenn die Beteiligten sorgfältig, seriös agieren und erteilen ja dann typischerweise auch die Genehmigungen im Winken rasch durch. Nicht?
Also, nein, aber das System aber ist ein sehr gutes. Also ich will nicht missverstanden werden, ich halte das System wirklich für sehr gut. Nur man muss es eben auch schon bei der Testamentserrichtung im Blick haben. Das halte ich für so wichtig, weil das haben ja die meisten Menschen natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, wie dieses Verlassenschaftsverfahren strukturiert ist. Und auf das muss man schon hinweisen, Achtung, wenn wir das Testament so oder so gestalten, dann tut sich ein Interessenkonflikt auf, da wird dann ein Kollisionskurator bestellt, schaffen wir vielleicht eine andere testamentarische Gestaltung, wo kein Interessenkonflikt aufpoppt, zum einen, oder zum anderen auch die Frage, wollen wir vielleicht für den Fall, dass es zu einer Kollision kommen könnte, im Testament vorschlagen, einen Kollisionskurator. Das ist natürlich etwas, so eine Verfügung, wenn mein Kind einen Kollisionskurator braucht, dann bitte möge bestellt werden, meine Vertrauensperson XY, dann ist das etwas, das nicht bindend ist für das Verlassenschaftsgericht in weiterer Folge, aber doch etwas, das eine gewisse faktische Kraft hat und sich in der Regel berücksichtigt werden würde, wenn keine besonderen Gründe dagegen sprechen. Aber das sollte man alles bedenken.
Du besprichst jetzt oder du erwähnst jetzt den Fall, dass ich die Interessenkollision antizipiere und anrege als Testator und das Verlassenschaftsgericht darauf hinweise, das wäre eine geeignete Person, die ist unter Umständen dann auch mit geringeren Kosten belastet,
genau, wenn sie familiennah
ist. Denn wir gehen da jetzt nicht ins Detail, aber Kuratoren sind üblicherweise weitaus kostenaufwendiger als vom Publikum erwartet.
Ja.
Das könnte man im Vorhinein steuern, wenn man einen geeigneten, liebenswürdigen Kurator, Diskontkurator, einen Diskonter, weißt du, warum ist ein Diskonter im Familienkreis, wenn man den hätte. Und da sagst du zu Recht, naja, wenn das Verlassenschaftsgericht den vorgeschlagen, vorgestellt bekommt vom Testator, dann wird es üblicherweise diesem Vorschlag folgen. Mhm. Interessanterweise für einen anderen Kurator,
ja,
nämlich für den Verlassenschaftskurator, das ist der, der bestellt wird, wenn die Verlassenschaft einen Vertreter braucht, da steht es ja sogar, glaube ich, im Gesetz, mhm, nicht? Also im Außerstreitgesetz.
Richtig.
Nämlich, ja, dass der Testator diese Person vorschlagen kann, die dann an sich, wenn keine Bedenken bestehen, vom Gericht bestellt werden,
ja, soll. Und meines Erachtens ist hier die Situation nicht ganz anders gelagert. Ja. Also ich glaube schon, dass man das wird, ich kenne das gar nicht aus Testamenten, die mir begegnen im Verlassenschaftsverfahren. Aber ich finde, das ist ein guter Tipp, dass man das in Testamenten auch berücksichtigen sollte. Und es geht ja nicht nur um die wichtige von dir angesprochene Frage der Kosten, der sogenannten Entschädigung des Kollisionskurators, sondern ja auch darum, vor allem je nach Vermögensverhältnissen, dass man auch jemanden hat, der imstande ist, zu einer guten Lösung zu kommen im Sinne der Familie. Und wenn das jemand ist aus dem Vertrauensbereich des Testators, mit dem das vielleicht auch schon besprochen ist, der die Familie kennt, der die Vorstellungen des Testators auch kennt und damit die Interessen auch des Kindes, dann ist das sicher leichter umsetzbar, als wenn dann plötzlich irgendein Rechtsanwalt oder Notar in diese Position vom Gericht bestellt wird.
Ja, das ist doch, glaube ich, weithin unbekannt und ein weites Feld. Ich bleibe kurz doch bei den Kosten, ohne sie jetzt mir der Höhe nach durchdenken zu wollen, aber man darf nie unterschätzen, wie vermögensmindernd unkoordinierte Rechtslagen sind, die man zulässt, nicht?
Ja.
Und wenn es Minderjährige gibt, dann gibt es den Schutz der Gesetze, mit dem kann man dann kein Honorar ausmachen mit dem Kurator, der kriegt eine Entschädigung, dafür gibt es gesetzliche Regeln. Ein Fremdkurator, der fremd in der Familie ist, der ist verständlicherweise besonders vorsichtig.
Ja, klar.
Denn er persönlich schuldet höchste Sorgfalt,
ja,
und könnte theoretisch daran auch festgehalten werden. Mhm. Das heißt, man darf jetzt und kann nicht von dem erwarten, dass der da irgendwie, wie soll ich sagen, kreativ ist oder beweglich,
kulant.
Ja. Das kann er nicht, er muss vorsichtig sein, ja, er muss eben mündelsicher, wenn man so sagen will, vorgehen. Mhm. Und das sollte man mitbedenken bei der testamentarischen Gestaltung, wenn man Begünstigte hat, die man einsetzen möchte und die unter dem besonderen Schutz der Gesetze, mhm, stehen. Das ist überhaupt. Ich mache immer Testamente übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht. Einer meiner wesentlichsten Hinweise ist immer, den Mandantinnen, den Mandanten gegenüber, die noch im Leben stehen. Nicht? Also es gibt ja die Testatoren, die, wie soll ich sagen, schon im wirklichen Spätherbst des Lebens sind. Und dann die Mehrzahl, also diejenigen, die es dann noch in die Kanzlei schaffen, zu Fuß, die brauchen den Hinweis, erstens, sie leben sicher noch 15 Jahre aufwärts, ist gleich, sie werden ihr Testament wahrscheinlich noch 24 Mal verändern. Daher, was wir jetzt überlegen, ist tatsächlich für den Fall des,
dass ihnen morgen was
passiert.
Ja, ja, genau. Oder so muss man es.
Ein richtiges Unglück.
Und ja,
daher, wenn man Kinder hat, die jetzt minderjährig sind und man errichtet ein Testament, dann hat man jetzt, da muss man mit dem Testator durchbesprechen, einfach die Fragen stellen. Was passiert eigentlich dann? Wer vertritt denn dann die Putzes?
Genau.
Wer ist denn dann zuständig? Ich glaube auch jetzt, wenn Sie davon betroffen sind, ist immer das Beste gegenüber dem Rechtsberater, Fragen stellen, richtig?
Aber ich halte das wirklich für extrem wichtig. Es ist ganz genauso, wie du es jetzt gesagt hast, bei jüngeren Testatoren, junge Familie, kleine Kinder, wir machen jetzt das Testament für den Fall, dass ihnen morgen etwas passiert. Und immer bei der Testamentsberatung auch der Blick ins Verlassenschaftsverfahren, was passiert da bei einer bestimmten testamentarischen Gestaltung, wie läuft das im Verlassenschaftsverfahren? Und dann aber auch der weitere Blick, wie geht es dann eigentlich weiter? Und dazu könnten wir jetzt eigentlich auch kommen. Was ist dann nach dem Verlassenschaftsverfahren, wenn dann das Kind, vielleicht das minderjährige Kind, eben etwas geerbt hat oder einen Pflichtteil ausbezahlt bekommen hat oder ein Vermächtnis erlangt hat? Wie geht es dann nach dem Verlassenschaftsverfahren weiter?
Denkst du jetzt ans Kind, das nach wie vor minderjährig ist?
Ja, jetzt denke ich einmal ans minderjährige Kind.
Nun ja, wie geht es dann weiter? Also wenn alles korrekt abläuft, dann werden wohl diese Vermögenswerte, die in das Eigentum des Kindes übergegangen sind, unter der Aufsicht und Genehmigung des Pflegschaftsgerichts angelegt, bestandhabend sein. Nicht wahr? Der Vertreter ist dann, nachdem dieser potenzielle Interessenkonflikt gelöst ist durch das Erbteilungsübereinkommen und das Pflichtteilsübereinkommen, eben der, in unserem Beispiel, der überlebende Witwer, die überlebende Witwe, der halt in der laufenden Verwaltung unter der Kontrolle des Pflegschaftsgerichts steht. Was heißt das? Es geht ja nur um außerordentliche Verwaltungsmaßnahmen. Das heißt, typischerweise wird ja das Vermögen des Minderjährigen gar nicht angerührt.
Das
blubbert halt dahin.
Genau.
Kann eh nichts veräußert werden. Wenn es veräußert werden wollte, bräuchte das Pflegschaftsgericht alles sehr aufwendig bei Liegenschaften. Und davon abgesehen, ja, Hinweis, der ohnehin selbstverständlich ist, bitte, es ist fremdes Vermögen an die Erwachsenen. Das heißt, wenn der Papa Geld braucht fürs Moped oder für die neue Playstation, nein, das kann nicht das Kind zahlen. Ja, der Kinderstar. Und er hebt, das ist ganz böse
an das die Erwachsenen, böse, ja.
Das darf man nicht machen.
Aber also, stellen wir uns einmal vor, so ein minderjähriges Kind hat jetzt also eine Liegenschaft geerbt oder als Vermächtnis erhalten, ist jetzt 5 Jahre alt, das Verlassenschaftsverfahren ist also abgeschlossen und es gibt einen überlebenden Elternteil und wie du richtig gesagt hast, dieser verwaltet dann unter einer gewissen Aufsicht des Pflegschaftsgerichts diese Liegenschaft für das Kind. Da stellt sich ja schon natürlich die Frage für den Testator mit Blick auf diese spätere Situation, ist Ihnen, lieber Testator, das überhaupt recht? Ist das gut, dass der überlebende Elternteil Verwalter dieser Liegenschaft sein wird? Weil du hast ja nicht immer die Situation, dass das eine glückliche Familie ist, wo alle einander gut vertrauen. Es gibt ja viele Patchwork-Familien, wo dann vielleicht der Testator weiß, dass die geschiedene Frau, zu der das Vertrauen nicht mehr hinreichend gegeben ist, später dann in diese Verwaltungssituation kommt, in diese Verwaltungsposition und dass da eben ein Misstrauen herrscht. Und da ist die Frage, wie man im Testament vorsorgen kann, dass vielleicht eben nicht dieser überlebende Elternteil die Liegenschaft, die ererbte Liegenschaft verwaltet, sondern dass das wer anderer verwaltet.
Du formulierst so nobel. Also ich erinnere mich an deinen Fall. Er ist Jahrzehnte zurück, aber er ist grundlegend und er führte zu einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Und die Personenverhältnisse waren so ungefähr wie folgt. Das ehemalige Liebes- und Ehepaar ist in hoffnungsloser Todfeindschaft voneinander getrennt und geschieden. Ja, also er hasst seine Ex-Frau. Aber er liebt diese zwei Sprösslinge, diese Blüten dieser Beziehung, die da eben 4, 5 Jahre alt sind. Und er errichtet sein Testament. Keine Ahnung, wie damals die Obsorge, ob die gemeinsame Obsorge hatten, die gab es damals noch gar nicht. Also die Obsorgeberechtigte war die geschiedene Ehefrau über ihre Kinder. Und der macht sein Testament. Und er schreibt rein, meine Alleinerben sind meine beiden größten Glücksbringer, meine zwei Kinder, die Minderjährigen. Und er schreibt weiters rein, die von mir unendlich abgelehnte, vollkommen unfähige Ex-Frau darf dieses Vermögen im Namen der Kinder nicht verwalten. Stattdessen muss mein von mir geschätzter Konsiliäre, mein langjähriger Rechtsanwalt und Tennispartner oder was auch immer, ja, also vertraue ich, Dr. Rabel, nein, ich weiß nicht, keine Angst, der muss die Kinder vertreten. So ungefähr stand das im Gesetz, im Testament. Und dann lief das ungefähr so, dann ist er gestorben, Die Kinder, die Ehefrau war geschieden, war weder pflichtteilsberechtigt noch in irgendeiner Weise natürlich vorgesehen, spielte also selbst in diesem Verlassenschaftsverfahren rechtlich an sich keine Rolle. Aber die Kinder waren zum Erben berufen, vertreten durch die Mutter. Und der Plan der Kinder, vertreten durch die Mutter, die Kinder haben zu Hause Playmobil gespielt, die haben das sicher nicht mitgekriegt, aber die Mutter hat namens der Kinder den Plan oder die Haltung eingenommen. Die Kinder treten das Erbe an und dieser vertraute Rechtsanwalt von meinem Ex-Mann, dieser Dr. Rabel oder wie er immer geheißen hat, der möge bitte in Richtung Tür abmarschieren, den wollen wir nicht. Ich vertrete die Kinder. Und dann war tatsächlich das große Fragezeichen, was passiert jetzt? Andreas, willst du erzählen, wie das dann weitergegangen ist? Es war ein hartes Musterverfahren, nenne ich es fast. Das war prägend.
Ja, um ehrlich zu sein, diese OGA-Entscheidung kenne ich gar nicht. Aber ich darf nur kurz vielleicht es trotzdem versuchen zu analysieren. Wir haben ja den Paragraph 166 ABGB, der es ermöglicht, dass ein Elternteil, ein Obsorgeberechtigter, von der Verwaltung des Vermögens des Minderjährigen ausgeschlossen wird, das dem minderjährigen Kind zugewendet wird. Und das gilt auch für letztwillige Zuwendungen. Das heißt, es ist möglich, im Testament vorzusehen und anzuordnen, dass der überlebende Elternteil, die von dir genannte gehasste, hast du glaube ich gesagt, Ex-Frau, nicht berechtigt ist, das ererbte Vermögen der minderjährigen Kinder zu verwalten. Das ist im 166 ABGB so vorgesehen. Das heißt, aus meiner Sicht, das Testament, das du schilderst, ist in dieser Hinsicht klar und deswegen ist auch diese überlebende Elternteil, die Mutter aus meiner Sicht, ausgeschlossen. Die Frage ist, wie mit dem Wunsch umzugehen ist im Testament, dass stattdessen der Konsiliäre und Tennispartner statt der Mutter das Kind in der Verwaltung des Vermögens vertreten soll. Und das lässt sich nicht rechtsverbindlich anordnen. Das ist ein Wunsch, dem das Pflegschaftsgericht vielleicht nachkommt, aber nicht nachkommen muss. Also so würde ich das jedenfalls sehen. Aber jetzt darf ich dich fragen, wie ist dieser Fall ausgegangen beim obersten Gerichtshof?
Du beschreibst diesen 166, wo man in der Tat, ich glaube, das ist allgemein nicht bekannt, man kann also den an sich unbedenklichen gesetzlichen Vertreter, der vom Pflegschaftsgericht geschätzt wird, der Elternteil, der die alleinige Obsorge hat, man kann diesen als Geschenkgeber oder Erblasser, der einem was vererbt, ausschließen von der Vertretung des Begünstigten. Und man kann auch dem Pflegschaftsgericht irgendjemand anderen nahelegen für die Vertretung, aber das Pflegschaftsgericht ist daran nicht gebunden. Das Verfahren damals war insofern anders gelagert, vielleicht war auch das Testament nicht entsprechend formuliert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es damals diese Norm schon gegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es nicht, ich muss direkt nachlesen. Jedenfalls damals war der Weg ganz ein anderer. Dieser vertraute Rechtsanwalt, der auch das Testament verfasst hat, der wurde zum Testamentsvollstrecker und Erbenmachthaber berufen. Der Testator hat gesagt, der Vertreter meiner Erben bis zu ihrem 18. Lebensjahr muss zwingend dieser Rechtsanwalt sein. Mhm. Okay. Und dann war es damit irgendwie vertraglich konstruiert, ja. Also nicht etwa ein Zuruf an das Pflegschaftsgericht, jemand anderer muss als Verwalter bestellt werden, sondern nein, die Obsorge hat schon die Mutter, auch in dieser Angelegenheit, aber es muss zu meinem vertrauten Rechtsanwalt ein Auftragsverhältnis begründet werden, ein Verwaltungsverhältnis über den Tod hinaus, bis die Kinder volljährig sind. Und da war dann die strittige Frage, können die Kinder, vertreten durch die Mutter, dann nach dem Tod auf dieses Auftragsverhältnis hinweisen und sagen, naja, jetzt ist halt ein Auftragsverhältnis entstanden. Im ABGB steht drinnen, der Auftraggeber kann den Auftrag mit seinem Rechtsanwalt, mit dem man einen Vertrag geschlossen hat, jederzeit widerrufen. Und das machen wir jetzt auch. Wir widerrufen den Auftrag. Wir bedanken uns beim Herrn Rechtsanwalt Rabel für die Dienste. Er soll sich bitte schleichen. Und dann haben alle groß geschaut und man hat sich gefragt, was ist diese Anordnung des Verstorbenen nicht wert, aber welche Beständigkeit kann er ihr geben?
Eine seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich seit 1811, kann man sagen, diskutierte Frage, welche Stellung dieser verwaltende Testamentsvollstrecker hat.
Ja, wir haben ja den Überwachenden.
Den haben wir mal gemacht.
Den Verwaltenden haben wir rausgelassen und jetzt haben wir den Verwaltenden.
Es ist ja ganz spannend, diese Figur. Und völlig unklar. Und man muss aber sagen, seit Jahrzehnten Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs und auch herrschende oder jedenfalls überwiegende Meinung in der Lehre ist, ja, es kann der Erbe oder in deinem Fall die Vertreterin des Erben später dann frei widerrufen, dieses Vollmachtsverhältnis zum verwaltenden Testamentsvollstrecker. Der hat also eine grundsätzlich extrem schwache Position. Das muss man bei der Testamentserrichtung wissen. Wenn ich so eine verwaltende Testamentsvollstreckung vorsehe, kann sich später der Erbe sehr leicht von dieser befreien.
Ja, das war damals der Anlassfall und man hat ja schon länger darüber diskutiert. Man hat sich dann gefragt, naja, aber kann nicht der Testator, der Erblasser das irgendwie absichern, weil es wird ja eigentlich seine verbindliche Anordnung pervertiert und die sich dann entwickelnde, herrschende Auffassung, die allerdings heftig umstritten ist und aus meiner Sicht auch hoffentlich irgendwann überwunden wird, die lautet ungefähr wie folgt. Nun ja, das ist dann nach dem Tod ein Auftragsverhältnis, so wie bisher gesagt. Einen Auftrag kann man widerrufen, daher, so wie du bisher gesagt hast, die kann das dann einfach widerrufen für ihre Kinder. Ja. Der Erblasser könne aber den Widerruf als Auflagenverpflichtungsverletzung oder auflösende Bedingung definieren. Was heißt das? Im Ergebnis heißt das, dass der Erblasser sagt, ich weiß, du kannst den Auftrag widerrufen, wenn du das aber tust, dann verlierst du die Erbschaft. Mhm. Also indem er mittelbar den Widerruf doch verhindert.
Durch eine Präventivanordnung.
Präventivsanktion, Rübe ab. Ja. Was natürlich ein normaler Erblasser, oder wie soll ich sagen, wenn man dem das erklärt, wird der sagen, ja, aber ich will ja das überhaupt nicht. Ich will ja, dass die Putzis sollen ihr Erben.
Er will zwar die Präventionswirkung, aber die Sanktion geht ihm zu weit.
Das ist irgendwie recht schief, recht eigenartig. Diese Situation ist nach wie vor herrschend und ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung für uns bei der Testamentsberatung in jenem Bereich, den wir jetzt vielleicht auch erobern wollen, nämlich der schutzbedürftige Erbe, der nicht etwa schutzbedürftig ist in den Augen des Gesetzes, minderjährig,
sondern in den Augen des Testators.
Der Erbe, der nicht 5 Jahre alt ist, sondern 28, der vielleicht ein studierter Jurist ist, mittelmäßig erfolgreich oder erfolgreich im Beruf, in den Augen des Testators, seines Vaters, allerdings wirtschaftlich vollkommen unfähig. Glaubt der, nicht? Das hat ja so eigene Wahrnehmungen und Weltdeutungen. Und nun hat dieser Testator Sorge, dass sein Sohn mit dem Erbe von, was auch immer, 224 Millionen Euro, möglicherweise in einer Art und Weise umgeht, dass in recht rascher Zeit von den 224 Millionen Euro nichts mehr da ist. Ja. Er will das verhindern. Er will, dass sein alleiniger Erbe sein Sohn ist eben, aber bis zum, 25. Lebensjahr, 30. Lebensjahr, das kommt doch oft vor, oder?
Das kommt häufig vor. Ich meine, das ist, wenn wir uns noch einmal in die Situation versetzen, so in einer Testamentserrichtung, wie wir das vorhin überlegt haben, da kommt die junge Familie, sozusagen der relativ junge Testator, der zwei minderjährige Kinder hat. Jetzt macht man dieses Testament für den Fall, dass er morgen stirbt, wie wir gesagt haben, und erklärt ihm, ja, wenn dann die Kinder die Eigentumswohnungen bekommen, dann werden die also verwaltet vom überlebenden Elternteil, von der Mutter, bis die Kinder 18 sind. Da kann auch nichts passieren. Das Pflegschaftsgericht übernimmt hier eine Aufsichtsfunktion. Aber irgendwann sind die plötzlich 18.
Ja, das kommt
und das muss ich bei 18? Der Testamentsrechnung natürlich schon mitbedenken, ja, und fragen, wollen Sie wirklich, dass die ab 18 völlig frei sind in ihrer Verfügung und Verwaltung dieser, ich habe jetzt gesagt, das Beispiel Eigentumswohnungen, ganz bewusst, oder wollen wir da noch eine Phase einziehen, in der es einen weiterreichenden Schutz gibt? Weil bis 18 sieht das Gesetz den Schutz vor, ab 18 können allenfalls wir einen Schutzmechanismus konstruieren. Und bei Immobilien hat man da ja durchaus bessere Möglichkeiten als bei anderen Vermögenswerten. Und was ich zum Beispiel häufig habe in so einer Situation, zum Beispiel, wie ich es jetzt gesagt habe, die Kinder bekommen jeweils eine Eigentumswohnung, wir stellen uns vor, die sind minderjährig, irgendwann werden sie 18, dass man dann vorsieht, zum Beispiel ein Belastungs- und Veräußerungsverbot bei beiden Eigentumswohnungen zugunsten des überlebenden Elternteils, sodass, wenn die Kinder 18 sind, sie eben noch nicht belasten, nicht veräußern können, sondern dass dann der überlebende Elternteil noch die Hand drauf hat. So ein Belastungs- und Veräußerungsverbot, das wird auch im Grundbuch eingetragen und hat daher absoluten Schutz. Da ist wirklich eine Veräußerung und Belastung nicht möglich. Und man könnte das zum Beispiel auch befristen bis 25, bis 30 oder auch sagen, der überlebende Elternteil wird dann schon wissen, wann er die Liegenschaften freigibt. Oder man sieht sogar vor, dass es zugunsten des überlebenden Elternteils alternativ oder kumulativ ein Fruchtgenussrecht gibt hinsichtlich dieser Eigentumswohnungen, dass auch der überlebende Elternteil bis zu einem gewissen Alter der Kinder diese Eigentumswohnungen oder vielleicht das Zinshaus als gleichsam wirtschaftliche Eigentümer auch nicht nur verwaltet, sondern auch die Früchte daraus zieht, und dass man erst ab einem gewissen Zeitpunkt dieses Fruchtgenussrecht vielleicht wegfallen lässt, wenn die Kinder 25 sind, wenn die Kinder 30 sind. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das gut überlegt und da gute Schutzphasen einzieht.
Also ich finde diesen Vorschlag mit Veräußerungs- und Belastungsverbot ausgezeichnet fantastisch. Er ist vor allem ja auch kostengünstig. Es kostet nicht viel, ist unaufwendig. Nix, ja. Ja. Beim Fruchtgenussrecht bin ich mir jetzt nicht sicher, allerdings, ob dann da Einkommensteuerpflicht entsteht. Gut, aber die hat ja sowieso bei den Früchten.
Also irgendwer hat die Früchte. Ja. Also ich habe zum Beispiel, entschuldige Christian, das unterbreche, verzeih, die Situation zum Beispiel unlängst einmal gehabt, da ging es um ein Zinshaus und da hat dann der Testator, wir haben das so besprochen, gesagt, ja, wenn das Kind dann 18 ist, soll es dieses Belastungs- und Veräußerungsverbot geben und ein Fruchtgenussrecht für den überlebenden Elternteil. Und dann soll aber relativ bald das Fruchtgenussrecht wegfallen. Dann möchte ich, dass das Kind die Liegenschaft, das Zinshaus verwaltet, kennenlernt als wirtschaftlicher Eigentümer. Das Belastungs- und Veräußerungsverbot soll dann noch 5 Jahre bleiben, war sein Gedanke, damit er spürt, wie ist das als Zinshauseigentümer, wie ist die Verwaltung, wie ist die Fruchtziehung, ja, wie fühlt sich das an, und dann soll dann 5 Jahre später das Belastungs- und Veräußerungsverbot erlöschen. Also das fand ich einen ganz guten Zugang, ja, muss man sich halt gut überlegen, aber da kann man sich verschiedenste Modelle für den jeweiligen individuellen Einzelfall.
Wobei ein Zinshaus ist natürlich ein wunderschönes Objekt, ein wunderschöner Vermögenswert, nicht? Mein Vater war Zinshausbesitzer, da beginnt ja der Lied. Warum? Das sind irgendwie so im Idealbild beständige Früchte am Baume dieses Hauses, nicht? Die kann man jährlich zuordnen, die Mietzinse fließen herein, da kann man auch Unternehmer spielen lernen und so. Also das ist jetzt nicht so herausfordernd, finde ich, und auch nicht so unvorhersehbar in der Ertragslage, alles ist unvorhersehbar im Leben, wie, ich weiß nicht, ein dynamisches Unternehmen,
auf jeden Fall,
wo es solche Entscheidungen gibt oder da große Landwirtschaft. Und, aber dennoch eine hervorragende Lösung von dir, die natürlich nicht funktioniert, wenn du keine anderen Familienmitglieder mehr hast.
Ja, so ist es.
Was machen wir da?
Ja, wir, natürlich dieses Belastungs- und Veräußerungsverbot, das kann ja nur in gerader Linie eingeräumt werden oder zwischen Ehegatten. Also irgendwelche anderen Vertrauenspersonen kann ich da nicht installieren, um so ein Belastungs- und Veräußerungsverbot ins Grundbuch zu setzen. Das muss man einmal sagen. Aber sonst, ja, da, wenn es da keinen überlebenden Elternteil gibt, wenn es da keine anderen Angehörigen gibt, dann muss man sich überlegen, ob es vielleicht irgendeine Vertrauensperson, da sind wir wieder beim Testamentsvollstrecker, wir kommen zurück, geben könnte, den man hier als Verwalter installiert.
Oder einen Treuhänder. Um einen Treuhänder vorsieht. Oh Mann. Ja. Also wir raunen da ein bisschen und ich stotter auch, weil das sind interessanterweise Herausforderungen, die eigentlich auf der Hand liegen irgendwie, nicht? Das ja, ist ja ein Bedürfnis, das alltäglich ist.
Ganz typisch.
Und, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es gibt da kein Handbuch, wo die ideale Lösung drinnen steht. Im Gegenteil, man ist da leicht überfordert, wenn es besonders reiche Menschen sind. Dann hat man früher gesagt, da richten sie eine Stiftung, das sagt man heute nicht mehr. Oder nehme ich an, nicht mehr so, aus diversen Gründen. Man könnte arbeiten, theoretisch, aber das ist schon sehr komplex, mit Besitznachfolgerechten, nicht mit Nacherbschaften. Vielleicht an der Stelle spielt es auch eine Rolle, dass sich das Pflichtteilsrecht verändert hat. Und zwar, wir haben das letzte Mal ja schon über den Pflichtteil gehört und wir wissen, dass das Kind ein zwingendes Recht hat, an der Verlassenschaft beteiligt zu werden, haben wir das letzte Mal analysiert. Machen wir es ganz einfach, letzter Elternteil stirbt, es gibt nur ein Kind, eine Tochter oder einen Sohn, die Pflichtteilsquote wäre die Hälfte. Und jetzt kommen wir zur Frage, kann der Pflichtteil freiwillig hinterlassen werden? Selbstverständlich. Wie kann er freiwillig hinterlassen werden? Was muss sich ein Pflichtteilsberechtigter an Beschränkungen, Bedingungen, Belastungen, die der Erblasser sich einfallen lässt, gefallen lassen? Mhm. Und in diesem zentralen Punkt hat sich die Rechtslage ja möglicherweise, ich fange zu stottern an, massiv verändert. Andreas, ja. willst du uns das schildern? Also nach altem Recht, der alte 774 war ja
an sich unklar, aber wurde, also nämlich im Zusammenspiel vor allem mit dem Paragraph 808 damals, nicht, war eigentlich ein bisschen unklar die Situation, aber der oberste Gerichtshof hat es geklärt. Also nach altem Recht war eigentlich klar, dass der Pflichtteilsberechtigte sich im Grunde alles gefallen lassen muss, die Zuwendung so nehmen muss, wie er sie bekommt. Das hat der oberste Gerichtshof letzten Endes geklärt, übrigens in einer Entscheidung, die gar nicht so lange her ist.
Da wäre ich jetzt mit dieser generellen Einschätzung doch ein bisschen vorsichtiger. Also die alte Regelung der Paragraph 774 hat gelautet, dass der Pflichtteilsberechtigte in seiner Funktion als Erbe, wenn er eingesetzt ist, sich diesen Erbteil oder dieses Vermächtnis als pflichtteilsdeckend annehmen muss. Oder er kriegt halt keinen Pflichtteil, er kann aber nicht stattdessen Pflichtteil in Geld verlangen. Jede darauf lastende Bedingung oder Belastung ist unwirksam, so stand es im Gesetz. Und diese Grundwertung, die wurde in der Tat für viele Konstellationen aufgeweicht vom obersten Gerichtshof. Zum Beispiel wurde zugelassen ein Fruchtgenussrecht, das muss er sich auch gefallen lassen, wenn er es so hinterlassen bekommt.
Was schon sehr weit geht.
Und dann ganz zum Schluss Reizthema für mich. Also es war ja wirklich absurd, ich muss mich nochmal konzentrieren, unglaublich. Nämlich dieser Klassiker mit der Nacherbschaft.
Vorerbschaft, ja.
Nämlich was heißt das? Ich setze mein Kind zum Erben ein und ordne an, nach dem Tod meines Kindes ist mein Kindeskind das Enkelkind der Erbe. Das nennt man eine Nacherbschaft. Das Kind als Vorerbe wäre an sich, wenn sie sich diese Belastung gefallen lässt, jetzt nur Fruchtgenussberechtigter,
ja.
Lebenslang. Der oberste Gerichtshof hat im Zeitraum von zwischen, ich glaube 1812 kam das ABGB, ich glaube die erste Entscheidung war 1840, von 1840 bis zu einem Jahr, das mir entfallen ist, das aber nach dem Erlassen des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 liegt.
Ja, das war das Köstliche, ja, das wäre eine rückblickende Entscheidung. Aber
es wäre der gesamten Lebensdauer des alten Rechts judiziert. Ja, der Pflichtteilsberechtigte kann aufgrund dieses 774 geltend machen, dass die Belastung, das Nacherbrecht zur Hälfte erlischt. Gut. Und dann, in der Tat, hat der oberste Gerichtshof, nachdem nein, das Gesetz,
ja.
hat er gesagt, nein. Das
vollkommen frei ist der Testator in der Zuwendung an den Pflichtteilsberechtigten, deswegen habe ich es vorhin verkürzt dargestellt, der 774 konnte natürlich völlig anders gesehen werden, aber der oberste Gerichtshof hat uns zuletzt verraten, ja, aber wenn du die Entscheidung liest, muss man sagen, also größtmögliche Freiheit des Erblassers, ja. dem Pflichtteil zu hinterlassen. Aber also wenn sogar die Belastung durch eine Nacherbschaft geht, ohne jede lebzeitige, noch letztwillige Dispositionsfreiheit, nur eine sukzessive und so weiter.
Also aber du denkst ja schon wieder fort, aber worauf ich hinweisen wollte, für viele Jahrzehnte wurde von den beteiligten Verkehrskreisen in Unkenntnis der Weisheit des obersten Gerichtshofs angenommen, und jetzt bin ich wieder beim Fremdverwalter, darauf wollte ich hinaus, wenn Sie Ihrem Kind einen Fremdverwalter aufs Auge bitten, dann kann das Kind jedenfalls zur Hälfte, in meinem Beispiel, sich auf den Pflichtteil berufen und diese Bedingung wegkriegen.
Ja.
Dazu ja, wurde ja das dann nie judiziert und aufgeklärt, dass ja, das nicht
geht.
Und das neue Pflichtteilsrecht hat das möglicherweise
geändert, weil uns der Paragraph 762 ABGB sagt, dass grundsätzlich der Pflichtteilsberechtigte sich jede Belastung, Befristung, Bedingung, die mit einer Zuwendung verbunden ist, gefallen lassen muss. Jede Zuwendung, wie immer sie geartet ist, sagt der 762.
Das ist ja fast wie eine Antwort auf die alte Regelung, nicht?
Ja,
das Wording.
Ja.
Und es wurde erst dann ganz am Schluss, aber das weißt du natürlich, das finde ich ja so lustig, im Gesetzgebungsprozess war ja, nämlich Gesetzgebungsprozess 2015, war ja die längste Zeit, die alte Regel fortgeschrieben, vom Wortlaut her,
ja.
der Pflichtteil muss völlig frei sein, von, also der Erbteil ja. muss frei sein von jeder Bedingung
oder Belastung. 74,
ja. Und dann haben sie es ganz am Schluss, wenn man so will, die Wertung umgedreht und das Wording klingt wie ein Dialog, wie eine Replik auf die alte
ja.
Norm.
Ja. Ja, stimmt.
Da muss sich alles gefallen lassen.
Alles, alles, alles. Und jede Bedingung, Belastung alles, und so weiter ist nur zu berücksichtigen auf der Ebene der Bewertung dieser Zuwendung. Aber er muss die Zuwendung als pflichtteilsdeckend nehmen, so wie sie ihm gegeben ist.
Und das ist jetzt schon eine Zeitenwende gewesen, auch für uns Dogmatiker, OGH-Rechtsprechung zur alten Norm hin oder her. Hm. Denn zur alten Norm hattest du eigentlich einen klaren Wortlaut, der lautete, der Pflichtteilsberechtigte kann das bekämpfen. Und du hattest eine Rechtsprechung, die das irgendwie so wie ein Käse durchlöchert hat, durchlöchert hat, durchlöchert hat. Und jetzt hast du eine Norm, die uns allen vorstellt, aus dem Nichts kommend, einen Text, der lautet, ich kann eigentlich jegliche Schikane, alles, was nur ihr Schikane ist, natürlich ein falscher Ausdruck, weil Schikane ist dann immer unwirksam, aber jegliche Belastung, wie zum Beispiel, mein Kind ist pflichtteilsberechtigt, ich setze ihn zum Nacherben ein. Er kriegt es dann, wenn meine Frau stirbt. Er muss halt jetzt 20 Jahre warten. Kann man ja eh durch Abzinsung berechnen, was das wert ist. Und dann steht der Pflichtteilsberechtigte da und sagt, soll das jetzt heißen, ich muss 20 Jahre oder bis die Mama stirbt warten, bis ich irgendwas bekomme? Und blickt man nur auf diesen 762, könnte das gehen? Ja. Jetzt haben wir vorher gesagt, vielleicht, wahrscheinlich, ja, aber warum, wieso? Wie kommen wir mit 762? Ist ja unmissverständlich, Andreas, warum sind wir so, vielleicht?
Ja, weil der Gesetzgeber zugleich mit diesem 762, der eigentlich eben die Wertung des alten 774 umgedreht hat, gleichzeitig in § 766 eine Regelung etabliert hat, die an sich sozusagen das gleiche Ziel verfolgt wie der 762, nämlich mehr Freiheit für den Testator, die Pflichtteilsdeckung zu gestalten, aber sich doch in Widerspruch setzt zum 762. Nämlich diese Regelung lautet so, dass der Testator letztwillig die Stundung des Pflichtteilsanspruchs anordnen kann, auf maximal 5 Jahre, aber eben auf maximal 5 Jahre. Das heißt, aus dieser Stundungsanordnung ergibt sich die Wertung, dass der Pflichtteilsberechtigte spätestens nach 5 Jahren den vollen Pflichtteil erhalten sollte. Und die Frage, die sich jetzt stellt und die sehr intensiv in der Lehre diskutiert wird, in welchem Verhältnis steht diese Wertung, nach 5 Jahren muss der Pflichtteilsberechtigte seinen vollen Pflichtteil haben, zum 762, der sagt, na, der muss sich alles gefallen lassen, auch eine sukzessive Pflichtteilsdeckung.
Du, das ist ja eigentlich wirklich, wirklich nur noch kurios. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema nicht wirklich abgekommen, ja. Wir haben nur zu wenig Zeit. Eigentlich wollten wir ja über diese ungeschickten Putzis plaudern, die ihren Schutz, unseren Schutz brauchen. Aber da müssen wir auch hin jetzt. Oder wir mussten dorthin, weil diese Putzis, diese Kinder, die uns am Herzen liegen, die 20-Jährigen, die sind ja Kinder und gleichzeitig pflichtteilsberechtigt. Und das Publikum wird sich denken, ja, warum haben die denn solche Probleme? Da wird es doch einfache Antworten geben. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, zu dieser eigentlich simplen Frage. Ich bin Kind, aber auch pflichtteilsberechtigt. Gott, wenn der mich übergeht im Testament oder sagt, ich soll gar nichts bekommen, dann bekomme ich den Pflichtteil in Geld. Gott, er hat 10 Millionen Euro hinterlassen. Das würde bedeuten, ich bekomme, wenn ich das einzige Kind bin und kein Ehegatte, 5 Millionen Cash. Gibt es dann noch eine Regel im Gesetz, dass ich ein Jahr warten muss, aber nach einem Jahr gibt es 5 Mille. Sie können jetzt Nullen dazuschreiben, mathematisch lässt alles zu, die Fantasie spielen lassen, je nachdem, wie groß der Nachlass ist. So, und dann sagt das Gesetz, du kannst den Pflichtteil aber auch freiwillig hinterlassen, Erblasser, indem du dem nicht sagst, er kriegt nichts, sondern er kriegt die 5 Millionen in Gestalt der Oldtimer-Sammlung oder in Gestalt von bla 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 bla. Und da kommt jetzt unser 762, total spannend. Du kannst eben diese Belastungen, du kannst ihn warten lassen. Er kriegt nur Fruchtgenussrecht, er wird überhaupt nur Nacherbe, er kriegt dann Aufpasser. Alles muss er sich gefallen lassen, es wird bei der Bewertung berücksichtigt. 762 wirkt ganz deutlich. Und dann müssen wir unseren Mandanten berichten, sind Sie eh noch fit? Das war jetzt total anstrengend. Ja? Es ist nämlich vielleicht gar nicht so, denn 4 Paragraphen weiter steht eine Bestimmung, die sagt, du darfst die Auszahlung, so beginnt ja die Bestimmung, des Geldpflichtteils auch Stunden auf maximal 5 Jahre. Dann müssen diese 5 Millionen Cash da sein. Das heißt, nach 5 Jahren muss er es haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie passt jetzt das eine mit dem anderen zusammen? Hm. Keine Angst, es gibt dazu wirklich mindestens, ich weiß nicht, du hast dazu auch die
viele Meinungen, gemacht, viele
mindestens Meinungen. 6,5 bis 47 Meinungen. Eine davon ist ganz sicher wahr und richtig. Vielleicht ist aber die richtige, wahre Lösung noch gar nicht gefunden.
Ja.
Aber allein dieses Unglück, das darin besteht, dass wir so unsicher sind und so diskutieren müssen, ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, aus meiner Sicht einer der ganz, ganz großen Mängel des Erbrechtsänderungsgesetzes.
Ja, da hat wirklich der Gesetzgeber eine, kann man sagen, eine Tradition fortgesetzt des Erbrechts, nämlich dass die Frage der Pflichtteilsdeckung offenbar ein Mysterium sein soll. Wir haben aber die gute Hoffnung, dass es diesmal nicht 200 Jahre dauert, bis es geklärt wird. Das war ja zuletzt so. Nee, sondern dass der Fachsenat, den wir Gott sei Dank haben seit 2015, vielleicht schneller.
Gibt es das Gerücht, dass irgendeine Entscheidung oben
ist? Ja, man hört was. Also wenn die Entscheidung kommt, werden wir dazu eine eigene Folge machen.
Ja. Unbedingt, dann machen wir Breaking News.
Christian,
apropos Breaking News,
ja.
Prosit,
ja. Guten Rutsch.
Wir machen weiter.
Ja, unbedingt.
Machen wir Pause? Nein, oder?
Nein, wir setzen voll fort.
Wir setzen fort, für uns gibt es
keine Pause. Und wir wünschen allen Zuhörern auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Schreiben Sie uns.
Bitte, danke. Wir freuen uns.
Danke dir. Servus. Danke dir.